Romi, Ugri, Hrvati i Nimci stoljeća dugo živu na području današnjega gradišća. Dva stručnjaki su sada izvidili da se je čisto pozabilo na pripadnike jednoga naroda ki se je isto naselio u hrvatski seli gradišća. U gradišću se nisu samo naselili Hrvati, nego i Slovenci. To istražuje historičar iz nimškoga Jandrofa Roman Krist skupa s kolegom Austrijanske akademije znanosti Hubertom Bergmanom. Dobar večer i dobrodošli. Ja, Marko Čenar, ću vas peljati kroz ovu emisiju u kojoj morate čuti izlaganja stručnjakov na nimškom jeziku. Da su u neki seli gradišća u matrikula zapisani doseljeniki iz Slovenije je bilo dosle poznato. Da to nisu pojedini slučaji je sada ali dokazao urednik i povjesničar Roman Krist.
Beschäftig mich hobbymäßig schon eigentlich seit Jahrzehnten mit der burgenländischen Regionalgeschichte und im Moment arbeite ich an einem Häuserbuch für Parma im Neusiedler Bezirk und da habe ich die Kirchenbücher wirklich Eintragen für Eintragen durchforstet und da ist mir erstmals aufgefallen, dass da bei sehr vielen der Hinweis steht, Caniolus aus Krain. Und das war so der Auslöser, um da auf die Jagd zu gehen, muss man sagen.
Wo haben Sie Ihre Forschung begonnen?
Also hauptsächlich in den Kirchenbüchern, die in Eisenstadt im Diözesanarchiv eben lagern. Und da hat sich dann herausgestellt, dass in der Zeit nach 1683 ein relativ großer Zuzug aus Slowenien in kroatische Gemeinden stattgefunden hat. Also das ist in einem Ausmaß von ungefähr 10-15% des Bevölkerungsanteils gegangen. Also nicht sehr vernachlässigenswert. Und ich finde eben spannend, weil das ganz ein neues Thema war, das war bis jetzt unbekannt und ich denke, da gibt es noch einiges zu entdecken.
Was denken Sie, was war der Auslöser für diese Migration?
Naja, nach dem Türkendurchzug 1683 hat es doch sehr viele verwaiste Höfe, Hofstellen gegeben und da hat man wahrscheinlich wiederum gesucht nach Zuzüglern und ich denke, das war eine gesteuerte, gelenkte Zuzugsaktion aus dem heutigen Slowenien hauptsächlich. Es ist jetzt noch zu früh zu sagen, wie es eben abgelaufen ist. Wir suchen einmal derzeit die Kirchenbücher durch. Das ist also eine sehr zeitintensive Arbeit. Bis jetzt haben wir an die 30 Ortschaften gefunden und bis man da eben diese 40, 50 Jahre von 1690 weg durchsucht, das dauert wirklich Monate noch. Und der nächste Schritt wäre dann eben, dass man wirklich andere Quellen sucht, die das genauer belegen, was da eben die Gründe dafür waren oder wie das konkret abgelaufen ist.
Wie viele Belege haben Sie dafür gefunden?
Ungefähr, also ganz grob geschätzt, denke ich, an die 1000 Personen kann man schon belegen, in insgesamt 30 Ortschaften. Also hauptsächlich Slowenen aus dem Gebiet des heutigen Sloweniens und im geringeren Ausmaß dann Kärntner Slowenien.
Was haben Sie über die räumliche Verteilung herausfinden können?
Also am stärksten ist es im heutigen Neusiedlerbezirk, also die kroatischen Gemeinden im Bezirk Neusiedler am See. Dort ist wirklich der größte Anteil und das deckt sich dann auch mit dieser Theorie, weil dort eben der Durchzug der türkischen Truppen 1683 war. Das hat dort sehr große Bevölkerungsverluste gegeben. Das heißt, da waren wieder viele Hofstellen neu zu besetzen. Dann in den ehemals kroatischen Gemeinden in Niederösterreich, also in der Gegend ums Leitergebirge oder Petronell und Umgebung. Im Eisenstädter Bezirk wird es dann schon etwas schwächer und die letzten Belege sind dann im Mattersburger Bezirk. Also je weiter südlich man geht, desto schwächer wird es dann.
Uzlob u jugu, Čunovo u sjeveru i Cundrava u zapadu su regije u ki su Roman Krist i Hubert Bergman našli u matrika dokaze za doseljenike iz Krajinske. Stručnjak za povijest gradišća, Roman Krist.
Je weiter man von dieser Durchzugsroute weggeht, desto schwächer wird es eben, weil eben dort keine Hofstellen mehr zu besetzen waren. Bis in die heutige Zeit hat sie kaum etwas gehalten, weil es war einfach zu gering, als dass sie da quasi noch einer Generation ihre Sprache gepflegt haben. Weil das waren, denke ich, maximal 10-15% in den stärksten Gemeinden. Das heißt, die waren nach einer Generation in der kroatischen Bevölkerung assimiliert und damit haben sie ihre Traditionen wahrscheinlich aufgegeben. Also es ist kaum etwas erhalten und auch die Namen selbst sind dann im Laufe der Generationen kroatisiert worden, germanisiert worden. Das heißt, man findet oft wirklich überhaupt keine Hinweise mehr. Man muss da in die Kirchenbücher von 1690, 1700 gehen, aber dort findet man eben massive Hinweise darauf.
Könnten Sie mir da Beispiele nennen?
Zum Beispiel in Parma im Bezirk Neusiedl am See, da ist um 1700 ein Valentinus Bolter zugezogen aus dem heutigen Slowenien und zu seinen Lebzeiten noch ist der Name dann von Bolter kroatisiert worden zu Bolschitz Und das hat sich dann im Laufe des 18. Jahrhunderts zu Waldzig und Waldschitz gewandelt. Und dieser Name ist eben bis jetzt noch in Parma nachverfolgbar. Aber eben durch diese Veränderungen hat man zu dem ursprünglichen Namen keine Verbindung mehr. Das muss man einfach genealogisch dann so aufdröseln, um das finden zu können.
Vor der zweiten Türkenbelagerung gibt es ja kaum Matriken, die erhalten geblieben sind. Weiß man von dieser Zeit etwas?
Da gibt es eben wirklich sehr, sehr wenige Kirchenbücher aus dieser Zeit, aber die erhalten sind, die zeigen eben auch sehr spannend, dass es auch in dieser Zeit schon eine gewisse Verbindung gegeben hat. Weil es gibt dann immer wieder Jahre, wo dann plötzlich die Hälfte der Trauungen aus dem slowenischen Kärnten oder aus dem heutigen Slowenien stammt. Also man kann vermuten, dass es da irgendeine Verbindung schon vorher gegeben hat und die ist dann immer aktiviert worden, wenn es quasi durch eine Pestepidemie wieder Leute gestorben sind, es war wieder irgendwas nachzubesetzen, dass man da vermutlich aus dieser Gegend dann eben neuen Zuzug geholt hat.
Was für Beispiele haben Sie finden können in den Matriken, was eine Assimilierung anbelangt?
Naja, man sieht, dass sie in der ersten Generation diese Slowenen quasi unter sich geblieben sind. Also die Taufpaten, die Trauzeugen waren alle aus dieser abgegrenzten Gruppe und sie haben noch keine Einheimischen geheiratet. Das passiert dann erst eine Generation später, dass sie sich eben dann in den Dorfverband integrieren und quasi vermischen und damit aufgehen in der kroatischen Mehrheitsbevölkerung. Also ich denke, noch 2-3 Generationen ist es wahrscheinlich selbst denjenigen einfach nicht mehr bewusst gewesen. Das ist einfach vergessen worden.
Kann man sagen, schon damals war eine gewisse Diskriminierung da gegenüber Zugezogenen?
Ich denke, alles, was fremd ist, das erregt einfach quasi ein gewisses Misstrauen am Beginn. Und das ist eben auch dieses Zeichen, dass immer dieses Caniolus, also Slowene, dass man das bewusst, dass das der Pfarrer überall hingeschrieben hat, bei den Taufpaten, bei den Trauzeugen, sogar wenn jemand stirbt. Also das war immer so eine gewisse Abgrenzung, denke ich, am Anfang, um das hervorzuheben, das ist ein Zugezogener, der gehört noch nicht zu uns.
Vindar je Roman Krist mogao izviditi da su domaćini, gradišćanski Hrvati, simpatizirali s doseljeniki iz Krajinske. 1680. ljeta piše farnik Matijaš Debeljak na latinskom Carniolus sed bonus Croata, Slovenac, ali dobar Hrvat. Za svoja otkrića je Roman Krist povidao slavistu i historičaru Hubertu Bergmanu od Austrijanske akademije znanosti. Stručnjaka za prosopografiju, znanost ka se bavi istraživanjem biografijom povijesnih ljudi, je pozvao da skupno istražu porijeklo gradišćanskih Slovencev.
Man muss da vorausschicken, dass, wenn wir jetzt über die Familiennamen sprechen zum Beispiel, dass natürlich nicht alle slowenischen Familiennamen hier im Nordburgenland und in den angrenzenden Gebieten, die wir untersuchen, überlebt haben. Also viele Zuzügler aus dem slowenischsprachigen Raum sind offensichtlich weitergezogen, weil wir sie in den betreffenden Sterbebüchern der Ankunftsregion nicht finden. Aber manche haben sich hier niedergelassen, haben Nachkommen gezeugt und wir haben doch einige Beispiele, wo Familiennamen, die auf einzelne slowenische Zuzügler zurückgehen, bis auf den heutigen Tag überlebt haben. Teilweise allerdings in stark veränderter Form. Also diese Familiennamen wurden hier in der Ankunftsregion sehr stark verändert. Das sind alle möglichen Sachen passiert. Zum einen wurden sie oft mit einem kroatischen Suffix, also einer Nachsilbe versehen, mit dem für die kroatischen Familiennamen ja ganz typischen patronymischen Suffix "-ic". Zum Beispiel. Manche einzelne Familiennamen wurden auch übersetzt. Wir haben ein sehr schönes Beispiel, wo ein Slowene, der den Übernamen Jazbec, also der Dachs, trug. Dieses Jazbec wurde zuerst angeglichen an den kroatischen Begriff für den Dachs, Jazvac zum Beispiel, und schließlich dann übersetzt ins Deutsche als Dachs, in einer sehr interessanten barocken Schreibung mit T-A-X. Ist nichts anderes wie der Dachs. Man hat manche Namen, wie zum Beispiel Goveka, ein slowenischer Familienname Goveka, wurde dann umgeformt zu Kuhwecker, also wie Kuh und Wecker. Oder ein Name Ferlan, von dem wir wissen, dass er zum sehr häufigen slowenischen Familiennamen Furlan gehört. Den Namen gibt es in 2 Aussprachevarianten, Furlan und Furlan. Es gibt dann auch Nebenformen wie Ferlan. Ein Name, der zurückgeht auf ein Ethnonym, also auf einen Völkernamen. Das ist nichts anderes als der Friaula Furlan, ein sehr häufiger Name in Slowenien. Die kommen als Ferlan hier ins Nordburgenland und im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte wird ein Name dann ein D angefügt und der Name lebt dann weiter als Ferland. Also man hat da offensichtlich irgendwie das deutsche Wort Land eingeblendet und versucht so diesem Namen wieder sekundär eine Bedeutung zu verleihen.
Welche Rückschlüsse kann man über die Namen, die im Burgenland auftauchen, den slowenischen Namen, über die Herkunftsgebiete der Zuzügler sagen?
Naja, da sprechen wir in erster Linie von den Ortsnamen. Ortsnamen sind ja für uns der wichtigste Indikator einer Herkunft aus dem slowenischsprachigen Raum. Leider ist es so, dass wir in den bisher durchgesehenen Quellen eher selten konkrete einzelne Herkunftsorte angeführt finden. Bislang haben wir 35 Nennungen, wo eben ein konkreter Ortsname im heutigen Slowenien oder in Kärnten genannt wird. Darunter sind aber auch viele Mehrfachnennungen. Bislang haben wir 17 einzelne Herkunftsorte identifizieren können. Die meisten dieser Orte liegen in Nordwestslowenien, in der historischen Landschaft Oberkrain. Also wenn man diese Herkunftsorte auf einer Karte einträgt, dann gibt es einen sehr schönen Cluster nördlich und nordwestlich der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Im Zentrum dieses Clusters ist der Ort Šenčur. Von dort kamen sehr viele Zuzügler und mehrere auch aus einzelnen Dörfern der Umgebung. Wir haben daneben auch drei eindeutig identifizierbare Herkunftsorte in der historischen Untersteiermark, also in der slowenischen historischen Landschaft Steierska, und zwei im slowenischen Teil Kärntens. Daneben haben wir oft nur sehr vage Herkunftsangaben, in dem zum Beispiel einfach nur die Rede ist von einer Herkunft ex Carniolia zum Beispiel, also aus Krain oder ex Carinthia oder ex Styria. Die Namen sind teilweise sehr stark entstellt, das macht es für uns manchmal schwierig. Offensichtlich war es so, dass viele der Geistlichen, die ja für die Matrikelführung verantwortlich waren, hier in der Herkunftsregion mit diesen oft nur kleinen Orten nichts anfangen konnten. Sie hatten die Namen noch nie gehört. Und sie haben dann diese Namen offensichtlich nach dem Gehör irgendwie niedergeschrieben und die Namen dabei teilweise recht stark entstellt. Also das braucht man mal schon ein bisschen Fantasie, um da irgendwie das Ganze dann wieder zu entwirren.
Jeli su se Slovenci, isto kod gradišćanski Hrvati, s čitavom rodbinom odpravili na put u gradišće ili jeli su pojedinačno došli, da je teško za izviditi, razlaže Hubert Bergmann.
Was das betrifft, wissen wir noch sehr wenig. Es ist so, dass wir uns in einer ersten Phase jetzt einmal auf die Kirchenbücher beschränken. Also wir sind noch gar nicht durch mit der Analyse, mit der Sichtung der ganzen Kirchenbücher. Aber uns ist natürlich klar, dass dieser doch zahlenmäßig sehr große Zuzug in irgendeiner Weise auch in anderen historischen Quellen, Gattungen, Spuren hinterlassen haben muss. Nur haben wir diese Quellen großteils noch nicht gefunden. Das ist auch relativ kompliziert, weil das betroffene Gebiet unterstand unterschiedlichen Herrschaften. Es gibt ja unterschiedliche Herrschaftsarchive, die in unterschiedlichen Orten, teilweise auch Ländern liegen, teilweise nicht mehr erhalten sind. Also es ist wirklich ein bisschen eine Suche nach einem Stecknadel im Heuhaufen. Aber wir wissen, dass das Ganze natürlich in irgendeiner Form auch von der Obrigkeit, wenn schon nicht gelenkt wurde, aber es muss in irgendeiner Weise von der Obrigkeit genehmigt worden sein. Man konnte damals in der frühen Neuzeit nicht einfach so herumziehen. Es gab sowas wie die Leibeigenschaft, konnte nicht einfach von sich aus den Wohnort wechseln oder das Land wechseln. Also es muss irgendeine Interaktion mit der Obrigkeit gegeben haben. Das ganze Thema ist bisher weder auf burgenländischer Seite noch auf slowenischer Seite behandelt worden. Aber wir hoffen natürlich, dass wir da irgendwie in den Quellen noch fündig werden. Es wird wohl natürlich auch mit wirtschaftlichen Gründen zu tun haben. Was uns aufgefallen ist, dass relativ viele unserer sogenannten Carnioli, also unserer Zuwanderer aus dem slowenischen Raum, als arm ausgewiesen werden. Gerade in den Sterbebüchern haben wir viele Einträge, teilweise auch Einträge, wo der Name nicht genannt wird, wo aber sehr häufig das Adjektiv Pauper anzutreffen ist in Matriken, also lateinisch Pauper für arm. Also es wird immer wieder auch explizit auf die Armut der betreffenden Personen hingewiesen. Andererseits ist die Kernregion, also in Oberkrain, von der diese Leute zugezogen sind, an und für sich ein wirtschaftlich relativ wohlhabender Raum. Also es ist nicht so, dass das irgendwie ganz entlegene, arme Randgebiete wären. Wer weiß, vielleicht hat es auch zu tun mit einer gewissen Überbevölkerung. Genaueres wissen wir da noch nicht.
Es ist ein neuer, wirklich spannender Aspekt unserer burgenländischen Landesgeschichte, eben diese Verbindung zwischen Burgenland, Kroaten und Slowenen, die bis jetzt eigentlich noch nicht bewusst war, aber die man dadurch eben wirklich belegen kann und komplett etwas Neues zu entdecken, also abseits der ausgetretenen Pfade und so. Es ist immer spannend, wenn man da eben beginnt und man sich denkt, es ist eigenartig, das hat noch nie jemand bemerkt. Man ist da der Erste, der da drauf kommt und die ganzen Belege stützen eben diese Theorie. Man entwickelt einen Instinkt wie ein Jagdhund, würde ich fast sagen. Und es ist auch für mich bereichernd aus der eigenen Familiengeschichte. Ich bin so von der Herkunft her eine typisch burgenländische Mischung, katholisch, evangelisch, deutsch, kroatisch, ungarisch. Und jetzt kommt eben auch die slowenische Seite dazu. Also ein echter burgenländischer Fleckerlteppich. Und das ist schon eine Bereicherung, denke ich.
Tako, Roman Krist, ki skupa s kolegom Hubertom Bergmanom istražuje ov novi aspekt grdišćanske povijesti. Spoznaje skupnoga istraživanja kanu objaviti stručnjaki u monografiji. Ja, Marko Čenar, vam se najsrdačnije zahvaljujem na slušanju. Zbogom!